die Presse.
Eine lange Diktatur mit einem raschen Ende, über 13 Jahre lang Bürgerkrieg und eine neue Übergangsregierung, von der sich erst herausstellen wird, was für eine Zukunft sie bringt. Seit dem Sturz des Assad-Regimes regiert in Syrien Ahmed al-Sharaa, zumindest früher ein radikaler Islamist. Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Minderheiten gibt es weiterhin. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Stabilität in Syrien, das wünschen sich nicht ohne politisches Eigeninteresse auch viele europäische Staaten. Abschiebungen und Anreize für eine freiwillige Rückkehr von aus Syrien geflohenen Menschen dominieren etwa die innenpolitische Debatte in Österreich. Christoph Zotter aus dem Auslandsressort der Presse war zuletzt in Syrien und hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Mit mir hat er darüber gesprochen, wie stabil Syrien tatsächlich ist, wie es den Menschen vor Ort geht und was Menschen, die nach Syrien zurückkehren, dort erleben. Hallo Christoph.
Hallo.
Christoph, du warst soeben auf Recherchereise in Syrien. Wenn man heute nach Syrien reist, in was für einem Land kommt man dann eigentlich an?
In einem durchaus, man kann schon sagen, stabilen Land, wenn man es vergleicht mit den letzten 14 Jahren, in denen Krieg war. Und in einem Land, das sich gerade sehr wandelt und sehr im Aufbruch befindet. Das merkt man schon gleich bei der Grenze, bei der Einreise, wenn man dort sieht, wie die Grenzschalter umgebaut wurden, wie die Leute bemüht sind, diese Formalitäten bei der Einreise irgendwie möglichst professionell und möglichst gut zu schaffen. Aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mit europäischen Ländern vergleicht, da sitzen halt Leute ohne Uniformen, die mit ihren Handys sich Listen mit Namen zuschieben. Es ist alles so ein bisschen hektisch gebaut, aber mit dem Versuch der Freundlichkeit und einer gewissen Art von Stabilität. Das ist natürlich der erste Eindruck. Und grundsätzlich in Syrien muss man immer sagen, wie in jedem dieser Länder, die aus dem Krieg kommen, es hängt massiv davon ab, wen man fragt, wo man ist, in welcher Lage man sich befindet und welche Person man dort trifft.
Was war dein Eindruck, diese Stabilität, um die man sich da bemüht, wie echt ist die oder wie stabil ist die Situation wirklich, vielleicht sicherheitstechnisch, aber auch politisch?
Da komme ich jetzt gleich auf das zurück, was ich zum Schluss gesagt habe, nämlich es hängt massiv davon ab, wo man hinfährt und wie man sich bewegt und mit wem man sich bewegt. Ich sage dazu, das ist auch so ein bisschen ein Compliance-Hinweis. Also wir waren dort mit anderen Journalisten und mit der Hilfsorganisation Caritas. Und die Caritas ist dort seit 30 Jahren im Land und kümmert sich in verschiedenen Projekten darum, den Leuten zu helfen auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, die haben dort auch ein eigenes Security-Protokoll. Wir hatten ein eigenes Sicherheitsbriefing. Es gibt dort eigene Safe-Houses, wo sie die Leute unterbringen können, wenn ein Konflikt ausbrechen würde. Wir hatten eigene Sicherheitsmänner ohne Waffen, aber Leute, die wissen, wie die Lage gerade in welcher Stadt ist, die uns quasi ein bisschen betreut haben. Wir haben uns bewegt in einer Linie von Damaskus rauf nach Aleppo über Hama. Das ist eine Autobahnlinie. Und das ist eine Linie, die von der Regierung sehr stark kontrolliert wird, von der neuen Regierung. Wenn man jetzt in andere Gebiete fährt, also in den Osten oder in den Westen, dann sind dort ganz andere Gegebenheiten, weil dort andere Loyalitäten herrschen, weil dort andere Volksgruppen teilweise unterwegs sind, zum Beispiel in Idlib. Idlib war das Zentrum der sunnitisch-islamistischen Bewegung. Dort ist man als Ausländer mit einem ganz anderen Flair konfrontiert als jetzt in Damaskus selber, das eine internationale Stadt ist, wo die Altstadt von Damaskus sehr schön hergerichtet ist und auch den Krieg gut überstanden hat. Wobei man auch sagen muss, in Damaskus, wenn man 1 Kilometer oder 10 Kilometer rausfährt aus der Altstadt, steht man auf einmal in Trümmerhaufen und in zerstörten Stadtvierteln. Also die Zerstörung hat vor keinem Teil Syriens Halt gemacht. Die Stabilität und die Sicherheit hängt immer massiv davon ab, wo man sich bewegt. Und auch ein gutes Beispiel ist Aleppo, ist an der Grenze zu den Kurdengebieten. Wie wir dort waren, waren die Kämpfer dort 2 Wochen vorbei. Das heißt, es hat sich relativ sicher angefühlt. Aber die Leute, mit denen man dort spricht, waren alle traumatisiert, verängstigt, hatten Geschichten erzählt von kurdischen Scharfschützen, die irgendwie über Straßen gezielt haben, von Panzern, die aufgerollt sind. Die neue syrische Regierung hat Artillerie auffahren lassen und Panzer dort in den Straßen positioniert. Das heißt, das ist eine Situation, die sich sehr schnell ändern kann. Und eine Stabilität in Syrien im Moment wäre mein kurzer Momentaufnahme, ist immer eine gefühlte Stabilität und eine Stabilität auf ein paar Tage und ein paar Wochen hinaus.
Und in dieser prekären Stabilität hast du da so etwas wie eine Aufbruchsstimmung vernommen oder war das eher eine Resignation?
Ich finde schon, dass, und da muss man jetzt wieder aufpassen, welche Stimmungen man auffängt. Man ist natürlich nur eine Person, man betrifft bestimmte Leute, man hat nur ein beschränktes Blickfeld. Aber in dem, was wir gesehen haben, kam schon eine gewisse Hoffnung und eine gewisse Aufbruchsstimmung durch. Insofern, man darf nicht vergessen, Syrien hat ein halbes Jahrhundert lang unter der Hand einer Familie gelebt, der Assad-Familie. Also zuerst der Vater Hafez al-Assad und dann der Sohn Bashar al-Assad. Und diese Familie ist jetzt weg von der Macht. Es gibt noch Loyalisten, vielleicht einzelne Gruppen im Land. Es sind viele mit ihm nach Russland geflohen. Aber allein dieses Faktum, dass es nach einem halben Jahrhundert so eine fundamentale Änderung in der Machtstruktur in Syrien gibt, glaube ich, verschafft vielen Leuten eine gewisse Art von Hoffnung oder Freude, die aber jetzt nicht bedeutet, dass jetzt alle glauben, okay, das wird jetzt auf jeden Fall funktionieren. Es ist auch sehr viel Unsicherheit dabei und sehr viel Skepsis und Bangen und Warten. Aber ich denke schon, dass man, gerade wenn man als Ausländer dort reinkommt, man ist ja als Ausländer identifizierbar und sehbar, die Leute auf einen zukommen und einem das Bild vermitteln wollen, dass es hier jetzt weitergeht und dass jetzt hier irgendwie was Positives passiert.
Wie ist denn die ökonomische Situation im Land? Du hast ja, glaube ich, auch mit vielen Menschen dort gesprochen. Also ganz direkt gefragt, wie geht's denen?
Also die ökonomische Situation ist dramatisch, muss man ganz ehrlich sagen. Also das Problem in Syrien hat sehr viele Probleme. Mhm. Es hat Währungsprobleme, es hat Essensprobleme, also dort herrscht eine humanitäre Krise. Das Problem ist, dass Syrien sehr stark von Landwirtschaft geprägt war vor dem Krieg. Jetzt diese Felder teilweise nicht bestellt werden können, aus verschiedenen Gründen. Teilweise liegt dort noch Munition, teilweise sind sie im Krieg beschädigt worden. Teilweise fehlen die Arbeiter, die diese Felder bestellen können. Das heißt, im Moment importiert Syrien Essen. Das heißt, alles wird teurer. Also du hast dort Leute, die mit Plastiksackerln voller Geldscheine herumlaufen, um Brot und Käse zu kaufen. Es ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der das Land steht im Moment, wenn man die Sicherheitssituation absieht. Also diese zwei Dinge, wie geht es mit der Wirtschaft weiter und wie ist die Sicherheitssituation, sind die größten Herausforderungen und die hängen zusammen. Weil wenn die Wirtschaft gut läuft, glaube ich, kann man gewisse von diesen Konflikten kitten. Mhm. Wenn es alle spüren, dass es ihnen besser geht, wenn dein Haus wieder aufgebaut wird, wenn das Essen billiger wird, wenn der Strom zurückkommt und so weiter, dann ist die Versuchung geringer, sich in irgendeine Art von Konflikt zu begeben mit irgendeiner anderen Volksgruppe, mit einer Religion, mit der Regierung, mit der Lokalregierung. Diese Dinge werden weniger, wenn die Wirtschaft funktioniert. Aber das ist eine sehr angespannte Lage. Also Energie ist teuer, Strom ist teuer. Die Regierung hat jetzt angekündigt, dass sie die Subventionen für Strom, der auch zum Großteil importiert werden muss, wieder aufheben will. Das heißt, da kommt jetzt noch eine Teuerungswelle auf die Leute zu. Und insofern, was wir von allen Seiten gehört haben, nicht nur von den Leuten, die dort leben, sondern auch von Diplomaten, ist, dass 2026 ein entscheidendes Jahr wird. Also in diesem Jahr wird sich zeigen, ob dieses Projekt eines einheitlichen Syriens, gebaut von einem neuen Übergangspräsidenten, vielleicht mit neuen Wahlen eine Chance hat.
Was war denn dein Eindruck, wie es den Menschen psychologisch geht? Du hast schon gesagt, da war über ein Jahrzehnt lang Krieg. Welche Spuren hat das hinterlassen?
Tiefe. Und es ist sehr schwer, ehrlich darauf zu antworten, zu sagen, ich habe jetzt mit Menschen ein tiefes Gespräch über den Krieg führen können. Man muss sagen, wenn man so eine Reise macht und wenn man da Leute trifft, die auch mit der Caritas zusammenarbeiten oder von der Caritas quasi verpflegt, möchte ich nicht sagen, also quasi, die nennen das Begünstigte, also in einem Caritas-Projekt sind und dort eine Unterstützung bekommen, sei es Geld oder Ausbildung, dann hält man sich auch an gewisse Regeln. Und eine dieser Regeln ist, dass man mit schwer traumatisierten Leuten arbeitet. Das heißt, man bohrt nicht nach, wenn die zum Weinen anfangen. Man bohrt nicht nach, weil man sagt, okay, wie war das, ihren Sohn zu verlieren? Weil man merkt, das ist unangenehm. Man muss verstehen, wir sind Fremde, wir kommen da ein paar Tage hin. Das heißt, ich kann jetzt nicht tiefe Geschichten erzählen über das Trauma, das diese Leute im Land haben. Aber man merkt es einfach an dem, wie sie es wegblenden und wie sie teilweise Dinge vergessen. Also wir hatten ein Erlebnis, da saßen wir mit einer Mutter von einem 8-jährigen Jungen und ich habe sie nur gefragt, wie war denn das, als Bashar al-Assad das Land verlassen hat? Wie war dieser Moment für sie, weil sie mir vorher noch erzählt hat, sie ist so hoffnungsvoll mit der neuen Regierung und sie sagte, sie kann sich nicht mehr erinnern. Und ich dachte mir, wie kann man sich nicht mehr erinnern, wie die Regierung gestürzt ist nach einem halben Jahrhundert und nach diesem Krieg und allem. Und dann kam eine Caritas-Mitarbeiterin nachher zu mir und sagt, das erlebten die Leute dort ganz oft, dass aus diesem Trauma heraus einfach die Leute das so nicht verarbeitet haben, dass sie einfach so Aussetzer haben und einfach Dinge weg sind. Und das wird jetzt alles, jetzt wo die Situation ruhiger wird, zurückkommen. Und da wird ganz viel Aufarbeitung sein. Nur man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie bei uns, dass die Leute die Zeit haben. Die Leute gehen raus und müssen sich um ihr Leben kümmern. Die müssen Essen auf den Tisch bringen. Das heißt, es ist gerade eine sehr angespannte Situation, trotz der Ruhe der Neuen.
Und wahrscheinlich fehlen auch die entsprechenden Ressourcen, um überhaupt so eine Aufarbeitung möglich zu machen für viele.
Ja, die Ressourcen fehlen auf jeden Fall. Ich würde aber schon nochmal sagen, wenn man mit Syrern und Syrerinnen spricht, die denken da noch gar nicht dran. Mich jetzt immer sehr stark erinnert an, was in Südafrika passiert ist. Da hat man eine Aufarbeitung gemacht nach dem Apartheidsregime und da gab es diesen großen nationalen Prozess der Versöhnung. Und ich habe immer wieder gefragt, wäre das für euch auch toll und braucht ihr so einen Prozess? Da muss man verstehen, da haben ja teilweise Nachbarn gegeneinander gekämpft und solche Dinge. Die Frage ist einfach mit einer großen Leere beantwortet worden, weil einfach die Leute, glaube ich, mental nicht bereit sind, über das überhaupt nachzudenken. Die Leute überlegen sich, wo kann ich im nächsten Jahr meine Miete zahlen? Was wird mein nächster Job? Also wir haben eine Dame kennengelernt, die Lehrerin wird, die ist ungefähr 22, die hatte gemeint, sie hat keine Ahnung, ob sie das in diesem Land durchhält, weil die Schulen haben 100 Kinder teilweise in einer Klasse. Wird das Gehalt für einen Lehrer so sein, dass es irgendwie Sinn macht, Lehrer zu werden? Das sind ganz andere, da kommen diese Fragen nach Aufarbeitung psychologischer. Ich glaube, die kommen dann, wenn die wirtschaftliche Situation so passt, dass man wieder Luft hat, um darüber zu sprechen.
So viel zur Situation in Syrien. Jetzt hat ja die Situation dort auch jede Menge in der österreichischen Innenpolitik für Thema gesorgt. Denn die österreichische Bundesregierung, die will bei der freiwilligen Rückkehr, aber auch bei der Abschiebung von Menschen aus Syrien gern vorne mit dabei sein. Auch in Deutschland gibt es ähnliche Bemühungen. Wie beurteilst du die Bedingungen vor Ort, um dorthin zurückzukehren?
Da komme ich jetzt wieder auf meine langweilige Antwort. Das hängt davon ab, wo man hinschaut. Es hängt von Einzelfällen ab. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man mit den Leuten von der Caritas spricht, von der Österreich-Caritas, die sagen auch, ja, man kann schon freiwillig zurückkehren. Man muss das nur im Einzelfall beurteilen. Ich glaube auch, dass man das im Innenministerium in Österreich schon eigentlich versteht. Und ich glaube, man muss das sehr trennen zwischen dem, wie politisch manchmal kommuniziert wird, mit wir zeigen jetzt klare, harte Kante, und dem, was die Leute dann im Hintergrund wirklich machen. Die sind ja teilweise, also die machen das ja schon sehr lange, das sind ja auch Pragmatiker und die haben einen realistischen Zugang. Und mein Eindruck ist, der beste Zugang, um diese, wenn man will, dass möglichst viele Syrerinnen und Syrer zurückkehren, um das zu bewerkstelligen, ist die freiwillige Rückkehr. Das liegt einfach daran, dass es ist die nachhaltigste Variante, wenn die Leute freiwillig sagen, ich möchte zurück, das Land wieder aufbauen, ich möchte zu meiner Familie zurück, werden sie das wahrscheinlich auch mit einem gewissen Werf und mit einer gewissen Nachhaltigkeit machen. Und die andere Sache ist, wenn man die Leute zwingt, darf man nicht vergessen, das hat einen extremen Nachhang an Rechtsstreitigkeiten. Die Leute können sich rechtlich wehren, das kann zu Gerichtsverfahren führen, die länger dauern. Und am Ende kostet es auch Österreich relativ viel, sich mit dieser Sache zu beschäftigen, mit diesen Abschiebungen, die zwangsweise stattfinden. Von der Statistik her ist es so, dass im letzten Jahr 860 ungefähr ein bisschen mehr Syrerinnen und Syrer freiwillig zurückgekehrt sind und 3 abgeschoben wurden. Das sieht man schon, glaube ich, auch ein bisschen das Potenzial. Also wenn die freiwillige Rückkehr funktioniert, und da muss man aber mit den Leuten zusammenarbeiten, die hier sind, man muss mit den Syrern zusammenarbeiten und man muss das auf ein anderes System bringen, das für beide Seiten gut funktioniert, dann ist die freiwillige Rückkehr, glaube ich, das, wo man wirklich groß was bewegen kann.
Ist deine Rückkehr denn für die Menschen sicher?
Auch da kommt darauf an, wo man hingeht. Ich habe mit Caritas Vizepräsidenten gesprochen, der hat mir eine Geschichte erzählt von einer Familie, die in Libanon im Flüchtlingslager war, im letzten Jahr nach Syrien zurückgekehrt ist, weil sie sagten, sie wollen das Land wieder aufbauen. Die kamen dann vor ihr Haus war von einer anderen Familie besetzt, die da nicht raus wollte, die Schule existiert nicht mehr. Die Straßen existieren nicht mehr, es gab keinen Job und die sind dann nach 1,5 Wochen wieder ins Flüchtlingslager in den Libanon zurückgegangen, in eine auch sehr schwierige Situation. Solche Geschichten hört man dort öfter. Also es hängt davon ab, wenn dein Haus im Krieg zerstört wurde. Also wir hatten im Flieger eine Kollegin, ist neben jemandem gesessen, der in Schweden war und als Flüchtling dort anerkannt wurde und der jetzt in sein Haus gegangen ist, in seine Wohnung in Damaskus, und diese Wohnung war ausgebrannt. Das wusste er vorher nicht, weil die Informationen teilweise nicht da sind. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, wie ist die finanzielle Lage, wie haben die ganzen Familienmitglieder und die ganzen Besitztümer den Krieg überstanden und wie ist die Infrastruktur in diesem Landesteil. Und da muss man halt fragen, aus welchem Landesteil kommst du, wie schaut deine Stadt aus, das ist sehr individuell.
Was hast du für einen Eindruck jetzt, wo du dir vor Ort ein Bild gemacht hast, die politische Debatte, die in Österreich geführt wird, ist die verkürzt oder wird da mit einem realistischen Bild gearbeitet?
Ich glaube, dass viele Leute ein gewisses Unverständnis haben, dass man sich so, also wenn man jetzt Syrerinnen und Syrer befragt, ein gewisses Unverständnis dafür haben, dass man das also zwangsweise machen muss und dass das das Erste auf der Agenda ist. Was sich die Syrerinnen und Syrer wünschen, ist, dass jemand ihnen hilft, das Land wieder aufzubauen, das heißt die Straßen aufzubauen, die Schulen aufzubauen, Fabriken zu bauen. Ich glaube, da wären wir uns auch alle einig und ich glaube sogar auch, dass im Innenministerium, im Außenministerium das eigentlich ähnlich gesehen wird. Ich glaube, jeder versteht, dass wenn man dort einfach nur Leute hinsetzt und das Land liegt in Trümmern, bewegen sich diese Leute innerhalb von 2-3 Monaten wieder, und zwar Richtung zurück nach Europa oder in die Nachbarländer, und die Situation ist eigentlich kaum gelöst. Das heißt, ich glaube, dieser Fokus auf schnelle Rückkehr wird ein bisschen skeptisch betrachtet. Es ist auch so, dass wenn man es rational sieht für die Syrer, also dass das Beste, was einer syrischen Familie passieren kann, die in Syrien lebt, ist, Verwandte im Ausland zu haben, die ihnen Geld schicken können, um Fenster zu kaufen, um das Haus aufzubauen, um alles so zu bereiten, dass diese Familie vielleicht in 10 Monaten, 2 Jahren, welcher Zeitraum auch immer, sich anschließt und auch nach Syrien zurückkehrt. Wenn man das jetzt einfach alles so, man nimmt die Leute, steckt sie in ein Flugzeug, stellt sie dorthin, das kann man sich in seinem Kopf vorstellen. Ich glaube nur, dass das wahrscheinlich nicht die nachhaltigste Lösung ist.
Christoph, vielen lieben Dank.
Danke vielmals.
Links zu den Reportagen, die Christoph Zotter von seiner Reise nach Syrien mitgebracht hat, die finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.